Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Ja, Elias, du hast doch bestimmt die Statistik parat. Wir haben uns nämlich gefragt, wann war denn der letzte Zeitpunkt, an dem der SSV Ulm nicht auf einem Abstiegsplatz gestanden ist?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage, Nadine. Ich habe da auch ein bisschen nachgucken müssen, weil es ist mir nicht sofort eingefallen. Das war tatsächlich Rang 15 nach dem 11. Spieltag. Das müsste nach dem Spiel in Ingolstadt gewesen sein, oder?
Also Drittligasaison, als Moritz Glasbrenner gerade Cheftrainer der Spatzen war.
Ja, damals war er noch Interimstrainer.
Ah, stimmt.
Er wurde danach erst Cheftrainer. Genau, ist dann natürlich relativ früh geendet, die Liaison zwischen Ulm und Moritz Glasbrenner. Inzwischen sind wir eher an einem ganz anderen Zeitpunkt. Wir sind in der Regionalliga Südwest, aber auch dort heißt die Realität nach 3 Spieltagen Platz 17.
Genau, also der SSV Ulm steht unterm Strich, hat jetzt mittlerweile einen Punkt. Über das 2:2 gegen die SG Barockstadt Fulda kommen wir gleich zu sprechen.
Ist es jetzt was zum Grund zum Jubeln, oder?
Was das einen Punkt hat.
Ja.
Naja, ich finde, also man kann es auf jeden Fall mal erwähnen, dass es jetzt den ersten Zähler gab, im Gegensatz zu U19. Die wartet ja nach 4 Spielen noch auf ihren ersten Punkt. Wobei da natürlich die Voraussetzungen ein bisschen andere auch sind.
Ja, die haben am Sonntag gegen den SC Freiburg 1:2 verloren. Sie nähern sich immerhin an.
Ja, der SSV hätte jetzt gegen Fulda die Chance gehabt, für ein paar Sekunden sich etwas nach vorne in der Tabelle zu befördern und eben die Abstiegsränge. Wir wissen ja noch nicht, wie viele es dann am Ende sind. Hängt ja dann auch davon ab, wie viele Mannschaften von der dritten Liga runterkommen. Aber er hätte die Chance gehabt, die zu verlassen.
Ja, du sprichst es an. Das war sogar der Fall für ein paar Sekunden. Der SSV Ulm ist ja in der Nachspielzeit in Führung gegangen, hat dann aber einfach nicht gut verteidigt. Standardsituation gab es und dann ist der Ausgleich gefallen.
Ja, der Ausgleich ist gefallen, last minute. Aber lass uns doch, bevor wir jetzt nochmal aufs Ende zu sprechen kommen, nochmal auf den Anfang der Partie blicken. Und zwar, ja, kann man glaube ich sagen, war die erste Halbzeit sehr, sehr dürftig oder auch mehr als dürftig. Und wir saßen ja beide oben auf der Pressetribüne und ich dachte mir dann so, boah, wie soll denn der SSV das Spiel noch gedreht bekommen? Die Spatzen lagen früh 0:1 im Rückstand nach einem Eigentor von Marcel Segert, seinem leider zweiten der Saison schon, und sind dann mit einem 0:1 Rückstand in die Pause gegangen.
Ja, und Fulda hätte noch ein paar Möglichkeiten besser zu Ende spielen können, dann hätte es vielleicht auch schon 0:2 gestanden. Und tatsächlich ging es mir so wie dir, dass ich in der Pause schon mir überlegt habe, oh mein Gott, wie drehe ich jetzt den Artikel, denn es wird höchstwahrscheinlich wieder auf eine Niederlage hinauslaufen, aber die Spatzen haben uns eines Besseren belehrt.
Ja, sie haben überrascht und sie haben auch eine Reaktion gezeigt, nachdem es, kann man hier jetzt auch nicht unerwähnt lassen, auch schon Pfiffe in der Halbzeit gegeben hatte. Also das Publikum hat da nochmal gezeigt, oder einige Teile des Publikums, dass sie mit dem alles andere als einverstanden waren, was sie da gesehen haben. Und man muss sagen, sie kamen eigentlich völlig verändert aus der Kabine, was das Auftreten und auch das, ich sag jetzt mal, die Körpersprache auf dem Platz anging.
Und natürlich auch, was das Personal anging. Denn Daniel Jungwirth hat zum ersten Mal in seiner Amtszeit mit einer Viererkette begonnen. Die bestand aus 4 Innenverteidigern. Er hat dann wieder umgestellt zur zweiten Hälfte, hat dann wieder sein 3-Box-3-System gespielt und hat zweimal gewechselt in der Pause. Zuvor in der ersten Hälfte musste schon Simon Birkic aufgrund einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Jetzt kam noch Matteo Mürtchen mit rein und er hat gemeinsam mit Karl Kempf das Zentrum dann bespielt. Also die Doppel-6 quasi per Lockel ist eine Position nach vorne gerückt. Und ich denke, das war wahrscheinlich mit der entscheidende Faktor, dass es dann diese Wende gab.
Würde ich auch sagen, weil Matteo Mürden und Mürtchen spricht man, glaube ich, richtig aus. Und Karl Kempf als 18- und 19-Jährige haben da wirklich frischen Wind reingebracht. Auch eine gewisse Unbekümmertheit und auch Leichtigkeit, die ja den Spatzen in der ersten Halbzeit völlig abgegangen ist. Und ja.
Sie haben auch einfach Basics erledigt, muss man auch sagen. Ja. Sie haben jetzt nicht unbedingt Wunderdinge gemacht, wobei, gut, Mürtchen hat schon ein paar Pässe gespielt, die viele in der Mannschaft bisher nicht gezeigt haben, dass sie die spielen können, aber letztendlich halt einfach genaue Pässe gespielt. Das ist ja etwas, was Lockel auch vor dem 0:1 hat vermissen lassen, als er sich den Ball hat abluchsen lassen, und was auch Tafferzhofer mit zum Teil Pässen zu Mitspielern, die dann schnell in Bedrängnis geraten sind, ja nicht getan hat.
Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, ich glaube, so ähnlich hast du es auch in einem Artikel geschrieben, dass die Routiniers quasi das haben missen lassen, was man eigentlich von ihnen erwarten würde und da die Jungen in die Bresche gesprungen sind und ihre Sache einfach gut gemacht haben.
Ja, interessanterweise hat ja Daniel Jungwirth in der Pressekonferenz gesagt, wir müssen halt Entscheidungen treffen, wie sie im Herrenbereich getroffen werden müssen, clevere Entscheidungen. Und damit hat er tatsächlich Szenen angesprochen, die eben von den Routiniers falsch gemacht worden sind und die dann eben die jungen Spieler. Man muss sagen, Mürtchen und Kempf hatten zusammen vor dem Spiel 135 Minuten Spielzeit in der Regionalliga.
Mhm.
Ja klar, vielleicht war es auch die Unbekümmertheit, man muss jetzt nicht in den Himmel loben, ganz und gar nicht, aber die haben auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht. Die waren aber nicht die einzigen, nämlich die Tore hat ja jemand ganz anders gemacht beim SSV Ulm.
Ja, Steffen Meuer hat einen Doppelpack geschnürt und man muss echt sagen, also das zweite Treffer war ein Elfmeter, den er verwandelt hat, aber der erste Treffer, das war schon sehr, sehr schön herausgespielt und auch von ihm sehr, sehr gut umgesetzt. Ich glaube, Matteo Mirtschen gibt die Vorlage, Steffen Meuer steht mit dem Rücken eigentlich zum Strafraum, nimmt den Ball einmal mit, dreht sich und schließt ab. Also eigentlich genau das, was man auch von ihm sehen will, hat mir Mario Estasi, der sportliche Leiter der Spatzen, im Nachhinein verraten. Und ich finde, das hat er da wirklich sehr, sehr gut gezeigt.
Ja, er war auch nach dem Spiel dann in der Mixzone bei mir, war zufrieden. Und er hat eine Frage beantwortet, die ich dir auch gerne stellen würde. Denn wir haben das Ergebnis von 2:2 angesprochen. Es fiel ja noch der Ausgleich in der 90. plus 3. Ist es deshalb jetzt unterm Strich doch wieder ein Rückschlag, weil der Dreier verloren gegangen ist oder trotz allem einen Schritt nach vorn?
Ich würde sagen, irgendwo beides. Also ganz grundsätzlich ist es ein Schritt nach vorne, weil man einen Punkt geholt hat, weil man sich in der zweiten Halbzeit gesteigert hat und weil man da auch gesehen hat, was auch in der Vorbereitung schon zu sehen war. Aber natürlich ist es ein Rückschlag insofern, als dass man sich die Punkte hat zu einfach aus der Hand nehmen lassen.
Ja, also sie haben Moral gezeigt, allerdings sprechen wir da natürlich auch nur über die zweite Hälfte, weil wir, wie gesagt, nach der ersten Hälfte schon relativ konsterniert auch waren. Aber ja, also natürlich, ich glaube, was anderes bleibt ihnen ja auch nicht übrig. Also auch Matteo Mürtchen, Steffen Meuer haben natürlich auch gesagt, es ist ein Schritt nach vorn, weil eben die starke zweite Hälfte nicht wegzureden ist. Aber auch dort hat man eben noch gesehen, wie schnell man dann doch wieder noch in diese Unsicherheiten kommt, nämlich dann noch den Ausgleich zu kassieren, zeigt natürlich, dass die Mannschaft noch nicht so reif ist, wie man es gerne hätte. Und auch dort ist der Fehler ja eigentlich wieder passiert durch Per Lockel. Es tut mir leid, dass ich ihn hier zweimal jetzt eigentlich rausstellen muss, aber eigentlich muss man da den Ball halt einfach weghauen. Er hat den Ball in der eigenen Hälfte, spielt dann auf Takahara, der eigentlich von zwei Mann bedrängt ist und den Ball natürlich verliert und dann muss Lockel das Foul ziehen. Es war einfach nicht klug gemacht und da gibt es dann natürlich schon noch Dinge, woran man zu knabbern hat. Aber klar, es ist jetzt erstmal ein Punkt, kann man aufbauen und jetzt geht es eben dann weiter.
Ja, und ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast. Die Mannschaft ist noch nicht reif, man hat es gesehen. Würde ich dir absolut zustimmen. Also man hat oder man sieht einfach im Moment, dass dieses ganze Konstrukt noch nicht so gefestigt ist. Da spielt natürlich mitunter der XXL-Umbruch eine Rolle, mitunter auch das neuerliche Verletzungspech. Auch die zwei Niederlagen zum Auftakt, die tragen natürlich nicht dazu bei, dass man irgendwie vor Selbstbewusstsein strotzt, sondern eher das Gegenteil. Das hat man in der ersten Hälfte auch gesehen. Und Trainer Daniel Jungwirth hat im Nachhinein, glaube ich, von einem sensiblen Gefüge gesprochen. Er hat auf jeden Fall das Wort sensibel verwendet, was ja schon auch zeigt, dass er da auch ein Gespür dafür hat und er das auch sieht, dass da noch nicht alles ineinander greift.
Ja, ein Stück weit knüpfst du daran ja auch an in deinem Kommentar, der am Montag in der Südwestpresse erschienen ist, in dem du von dem Entwicklungsprozess sprichst, der aktuell noch bei den Spatzen zugange ist.
Ja, und da muss man einfach nochmal sagen, klar mag jetzt die Forderung nach Zeit und Geduld für die Anhänger, die natürlich mit den beiden Abstiegen und den Krisen und so weiter sehr gebeutelt sind und wirklich dran zu knabbern haben, vielleicht auf den ersten Blick falsch klingen. Trotzdem geht es jetzt aus meiner Sicht genau darum, also dass man bei aller Emotionalität und Ernüchterung, die der Auftakt mit sich brachte, auch einfach sieht, okay, die Mannschaft braucht aktuell Unterstützung und auch Verständnis dafür, dass sie sich in einem Entwicklungsprozess befindet. Ja. Der darf nicht bis zum, keine Ahnung, 20. Spieltag dauern, aber im Moment dauert er noch an.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, natürlich, ich kann alle Fans verstehen, die jetzt endlich mal wieder ins Donausteine gehen wollen und mit einem guten Gefühl nach Hause. dann reisen oder gehen wollen, schwanken wollen, je nachdem, wie viel sie getrunken haben.
Aber hängt vielleicht auch vom Ergebnis ab.
Hängt vielleicht auch vom Ergebnis ab oder von den Warteschlangen. Aber diese Mannschaft, die wir jetzt bewerten, den Sportdirektor, den wir bewerten, den Trainer, den wir bewerten, die sind alle erst seit diesem Sommer da. Und das ist jetzt einfach die veränderte Grundlage. Damit muss man umgehen.
Voll, finde ich auch.
Und zu dieser Mannschaft kommt wahrscheinlich noch ein Spieler hinzu.
Ja, spannend. Du hast ja mit Sportdirektor Murat Isik im Nachhinein auch gesprochen und es ging natürlich mal wieder um die noch offene Stürmersuche. Was hat er dir denn da berichtet zum Stand der Dinge? Wir nehmen auf Sonntag und 1. September schließt das Transferfenster, also jetzt knapp noch eine Woche.
Ja, um 20 Uhr am 1. September schließt das Transferfenster. Bis dahin, so sagt es Murat Isik, hätte er sehr gerne einen Spieler verpflichtet. Er kann es nicht garantieren, er ist aber zuversichtlich. Er sagt, er sei schon in konkreten Gesprächen. Tatsächlich war auch ein Spieler schon kurz vor der Verpflichtung. Der hat seinen Check absolviert und dann hat man festgestellt, er ist nicht fit genug. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es zeigt, der SSV Ulm will hier keine Schnellschüsse machen. Sie hätten schon Spieler präsentieren können, wenn es nur darum ging, noch einen Stürmer zu holen. Aber der SSV Ulm will hier eine Lösung haben, der direkt weiterhilft, der sofort in die Startelf rücken kann, der auch das Profil, was man im Sturm hat, ergänzt. Und tatsächlich, Murat Isik hat sich zu der Aussage auch hinreißen lassen, der 15 bis 20 Tore machen kann in der Regionalliga.
Das ist natürlich so, wie sagt man, vielleicht die Nadel im Heuhaufen, vielleicht auch nicht, aber der Wunschspieler von vielen Regionalligisten.
Ja, also natürlich, neben dem Budget ist natürlich auch das Problem, dass auf dem Transfermarkt jetzt nicht tausende Mittelstürmer rumschwirren.
Ja.
Es ist ein umkämpfter Kampf. Wir sehen es ja selbst bei der deutschen Nationalmannschaft, dass die Frage nach der Neuen immer ein Problem ist aktuell. Und ja, wer da natürlich an Dominik Martinovic zum Beispiel denkt, der den Spatzen jetzt zur Verfügung stehen könnte als vereinsloser Spieler, der muss jetzt zunächst mal enttäuscht werden. Murat Isik hat nämlich gesagt, aktuell ist er kein Thema. Aber mit seinen 29 Jahren wäre er theoretisch noch im Beuteschema. Er hat nämlich gesagt, er soll mittleren Alters sein, also nicht ganz jung, weil er soll eben sofort schon ein gestandener Spieler sein, aber jetzt auch nicht am Ende seiner Karriere.
Wobei ich mir vorstellen könnte, gerade bei Dominik Martinovic, da wird natürlich das eine Abwägungssache sein, kann man sich das finanziell leisten, ihn leisten? Will er das überhaupt in die Regionalliga gehen? Ich könnte mir schon vorstellen, dass er eigentlich auf was Höheres setzt. Und auf der anderen Seite natürlich auch, hat sich vor einem Jahr das Kreuzband gerissen, inwiefern ist er denn fit und auch, kann dieses Ding, was man sich wünscht, erfüllen, dass er sofort zur Verfügung auch steht.
Ja, es ist sicherlich auch wäre es sicherlich auch eine Risikoabwägung gewesen. Also weil man mit ihm natürlich ein Risiko eingeht. Und der SSV Ulm hat jetzt eben in diesem letzten Jahr ja mit mehreren Spielern Erfahrungen gemacht, die schon mal sich schwer verletzt hatten, die sich dann eben auch wieder schwer verletzt haben. Ich meine, Jan Boller, Marcel Wenig, Dominik Martinovic sind ja alle Spieler, die schon mal einen Kreuzbandriss hatten.
Ja.
Bevor sie ihn dann jetzt wiederbekommen haben. Ich denke mir nur, also diese Suche nach diesem Mittelstürmer, die dem SSV Ulm sehr wichtig ist, was ich auch nachvollziehen kann, kommt mir aber ein bisschen zu kurz, dass meiner Meinung nach halt auf der Außenposition an Geschwindigkeit fehlt.
Ja, wobei ich glaube, dass man da schon sehr darauf setzt, dass Benjamin Goller relativ schnell wieder zurückkommt. Wir hatten über ihn auch schon hier im Podcast gesprochen. Am Anfang, muss ich selber sagen, hieß es auch gegenüber mir, ja, das könnten so 3-4 Monate sein, in denen er ausfällt. Das hat man jetzt komplett korrigiert. Also tatsächlich läuft er mittlerweile auch schon ohne Armschlinge rum. Er hat sich ja das Schlüsselbein gebrochen und ich glaube, man ist sehr, sehr zuversichtlich, dass er vielleicht sogar schon Anfang Oktober wieder der Mannschaft zur Verfügung steht. Insofern, ich würde dir zustimmen, da fehlt was. Auf der anderen Seite auch hier wieder Abwägungssache, wen hat man denn da noch in der Hinterhand? Wer kann denn da noch kommen? Gleiches gilt sicherlich auch für die Verteidigung, wo Felix Vater ja auch einen Kreuzbandriss jetzt erlitten hat und möglicherweise aber Tim Schmidt schon sehr, sehr zeitnah wieder zurückkehren könnte. Oder was heißt sehr, sehr zeitnah? Wahrscheinlich auch so Anfang Oktober. Ja, es ist halt wirklich eine schwierige Abwägungssache. Also holst du dir jetzt noch einen zusätzlichen Spieler dazu, nimmst das Geld in die Hand.
Und am Ende ist dann der Kader in der Rückrunde einfach übergroß.
Übergroß. Auch der Spieler, den du jetzt dazu holst, der hat die Vorbereitung nicht mitgemacht. Also, schwierig. Und da bin ich selber gespannt, ob zu dem Stürmer zum Beispiel jetzt noch ein weiterer weiterer Spieler dazukommt. Ein bekanntes Gesicht war ja Samstag im Donaustadion auf der Tribüne, war jetzt nicht das erste Mal, weil er natürlich Ulmer ist. Und
war
im
auch
Moment
schon beim RSV Ermingen letztens an der Seitenlinie gestanden.
Genau, wir sprechen von Romario Rösch, der nach wie vor zum Beispiel ohne Verein ist. Und ich weiß nicht, vielleicht könnte ja eine Rückkehr zum SSV doch eine Option sein, wenn sich dann am Ende nichts auftut. Ich will jetzt hier keine Hoffnungen machen oder Dinge irgendwie in den Raum werfen, die sich am Ende nicht erfüllen, aber auch das könnte natürlich eine Option sein.
Ja, dann schauen wir mal, wohin da die Reise geht. Wir werden Romario auf jeden Fall weiterverfolgen, egal ob es ihn zum SSV Ulm zieht oder zu einem anderen Club. Für uns beide heißt es jetzt erstmal Abschied nehmen vom SSV Ulm für ein paar Tage. Wir verabschieden uns in den Urlaub, Nadine. Was bedeutet das denn für den Podcast?
Ja, das bedeutet, dass unsere nächste reguläre Folge am 7. September erscheinen wird, also übernächsten Montag. Und ja, ob ihr uns in der Zwischenzeit zu hören bekommt oder nicht, das müssen wir spontan entscheiden. Aber wenn nicht, hören wir uns auf jeden Fall dann kurz vor dem Spiel gegen den VfR Aalen, ist das dann.
Und zwischendrin gibt es ja jetzt noch die Partie gegen Astoria Waldorf. Ich würde sagen, ist ein Pflichtsieg, egal in welcher Situation sich der SSV Ulm gerade befindet. Und dann gibt es noch das Spiel gegen Heilbronn-Freiberg.
Freitagabend auch wieder und ich würde ja zustimmen, also es wäre unfassbar wichtig, gegen Waldorf einen Sieg zu holen, weil Heilbronn-Freiberg, wir wissen es, Vizemeister der vergangenen Saison, das ist dann schon auch nochmal ein gutes Kaliber, das da ins Donaustadion kommt. Ja, da werde ich dann die Stellung halten, weil, wenn ich richtig informiert bin, du noch im Urlaub bist und dich irgendwo am Mittelmeer befindest.
Ja, auf jeden Fall auf Sizilien. Ja.
Okay. Irgendwelche Fußballtrips geplant oder so?
Leider nicht. Mir fällt Catania Calcio gibt es da, glaube ich. Also wir werden auf jeden Fall mal in Catania sein, versuchen auch den Ätna hochzukommen, wenn er gerade nicht wieder was von sich gibt, was gefährlich ist, bisschen Lava. Aber nee, eigentlich leider kein Fußballtrip geplant. Paddle-Tennis, Vino.
Vielleicht schadet es auch mal nicht, sich mit ein bisschen was anderem zu beschäftigen.
Bierpong. Ja, also damit wäre es genug geschwätzt. Wir hören uns dann spätestens am 7. September. Bis dahin auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit mit dem SSV Ulm.
Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denn so am liebsten im Urlaub für Spiele spielt. Ciao.
Tschüss.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf swp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.